Vielen Dank für diesen fröhlichen Auftakt zum Ostermontag. Was für ein Geschenk, dass wir zwei Feiertage haben. Mög's uns noch erhalten bleiben. Ich grüße Sie mit dem Wort aus dem Psalm, der uns heute und morgen leitet. Das kennen Sie alle auswendig. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen. Ich möchte als Schriftlesung einige Verse aus 2. Mose 15 lesen, diesem Lobgesang von Mose, einfach ein paar Auswahlverse. 2. Mose 15. Ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Der Herr, deine rechte Hand tut große Wunder. Herr, deine rechte Hand hat die Feinde zerschlagen. Du hast geleitet durch deine Barmherzigkeit dein Volk, das du erlöst hast, und hast sie geführt durch deine Stärke zu deiner heiligen Wohnung. Der Herr wird König sein für immer und ewig. Die Ostergäste wissen es ja, sie gehen schon seit Tagen durch die sogenannten Hallel-Psalmen, diese Lobpreispsalmen, die auch bei den großen Festen in Israel, auch beim Passafest, gesungen wurden. Und so kommen wir heute zu Psalm 118, der ist aber so inhaltsreich, dass wir zwei Tage an ihm arbeiten. Ich würde heute beginnen mit dem ersten Teil, Vers 1 bis 14, und Schwester Magdalene macht dann morgen weiter. Psalm 118 war Luthers Lieblingspsalm. Er schreibt dazu: Es ist mein Psalm, den ich lieb habe, wiewohl der ganze Psalter und die Heilige Schrift mir auch lieb ist als mein einziger Trost im Leben. Bin ich doch sonderlich an diesen Psalm geraten, dass er muss mein heißen und sein. Denn er hat sich redlich um mich verdient und mir in großen Nöten geholfen, da mir sonst weder Kaiser, Könige, Weise und Kluge hätten helfen mögen. Wollte Gott, dass alle Welt diesen Psalm so für den Seinen ansprechen wie ich. Vielleicht wird er auch unser Lieblingspsalm. Ich bewege ihn jetzt schon viele Wochen. Dieser Psalm beginnt auch wieder mit einem Vers, den Sie alle auswendig können. Und das ist der erste und der letzte Vers. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Danke dem Herrn, denn er ist gütig. Dieser Vers ist zugleich auch der Schlussvers und er bildet praktisch die Klammer um den ganzen Psalm. Und alle äußeren und inneren Ereignisse, dunkle und spannungsreiche, passieren in diesem Rahmen. Gott ist gut. Schon im Spätjudentum wurde dieser Psalm auf den Messias gedeutet und in der ersten Christenheit dann sogar als Osterpsalm gesungen, im Gedenken an Jesu sieghafte Auferstehung. Dann beten wir zum Anfang. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dich mit Liedern loben dürfen und deinen Sieg so richtig in unser Herz hineinsingen, dass er sich dort verankert, und dass wir es festhalten, dass du der Herr aller Herren und der König aller Könige bist. Als solchen beten wir dich jetzt an und danken dir, dass du in unserer Mitte da bist, um dein Wort uns zu erklären. Schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz und für diese ganze Osterwoche. Dankeschön. Amen. Psalm 118, der letzte Psalm der sogenannten Hallel-Psalmen und ein langer und inhaltsreicher. Fragen wir zuerst noch nach, wer war der Dichter? Wer steckt hinter dem Ich, das uns in Vers 5 bis 21 begegnet? Wir finden keinen Hinweis. Manche denken an König David, das könnte wohl sein, denn Nationen, die den Beter umringen, vor deren Angriff er durch Gottes wunderbare Hilfe befreit wird, deuten in diese Richtung. Aber Professor Lampater schlägt vor, auf jegliche Zuordnung zu verzichten und das Ich des Psalmes ganz breit und übergreifend zu sehen. Es ist der Mensch Gottes, den sein Glaube im Gegensatz zu den anderen Menschen bringt, erleben wir ja tagtäglich, der aber im Kampf den siegreichen Beistand Gottes erfährt. Jeder, der diesen Psalm hört und mitbetet, kann dann dieser Glaubende sein. So wollen wir es für uns auch nehmen. Ich lese die ersten vier Verse und das ist sozusagen die Grundlage und das Fundament. Psalm 118, 1 bis 4. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Es sage nun Israel, seine Güte währet ewiglich. Es sage nun das Haus Aaron, seine Güte währet ewiglich. Es sagen nun, die den Herrn fürchten, seine Güte währet ewiglich. Da könnten wir jetzt immer mit einstimmen, ja? Danket dem Herrn, denn er ist gütig, er ist gut. Menschen können gut erscheinen und doch beim Näheren kennenlernen werden wir immer enttäuscht werden. Das Gutsein von Menschen wird nie vollkommen sein, weil wir gefallene Menschen sind. Doch bei Gott ist das anders. Sein Wesen ist durch und durch Güte. So wie Jeremia das im Auftrag Gottes sagt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Deshalb habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Oder Jakobus bekennt im Neuen Testament, jede gute und vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist. In diesem Psalm werden nun ganz verschiedene Gruppen aufgerufen, Gott für seine Güte zu danken. Und Sie sind ja jetzt schon durch die Hallel-Psalmen gestiegen und vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, dass es die gleichen Gruppen sind, die in Psalm 115 aufgerufen werden. Psalm 115, 9, Israel vertraue auf den Herrn, das Haus Aaron vertraue und die ihr den Herrn fürchtet. Psalm 115 und Psalm 118. Die Parallelen sind überraschend. Der Aufruf geht zuerst an Israel als das Volksganze, diesen Knecht des Herrn im Bild. Es spreche doch Israel, in Ewigkeit währt seine Güte. Wie hat doch dieses Volk die Gnade und Güte Gottes hautnah erfahren? Denken Sie nur an den Bund am Sinai Oder wie Gott gesagt hat, ich habe euch getragen auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht. Israel erhebt sich zuerst mit einem Lied, in dem die Bedrängnisse und die immer neuen Rettungen ihres Herrn zum Ausdruck kommen, die die lange Geschichte Israels kennzeichnen. Als nächstes wird das Haus Aaron aufgerufen, die Priesterschaft, die den Gottesdienst zu leiten hat. Gerade sie sollen in diesem Gotteslob Stimmführer sein. Wir können das ganz neutestamentlich sehen. In 1. Petrus 2, Vers 9 heißt es, ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft. Und mich begleitet diese Frage durch die Wochen, wo ich immer wieder mich mit diesem Psalm beschäftigt habe, bin ich ein Stimmführer zum Lob Gottes? Bin ich ein Stimmführer zum Lob Gottes in meiner Umgebung, in meiner Hausgemeinschaft, in meiner Nachbarschaft? Aber auch alle, die den Herrn fürchten, die Gottesfürchtigen, die vielleicht noch ein bisschen weiter außen stehen. Gottes Furcht ist aller Weisheit Anfang und das Gotteslob ist Ausdruck echter Gottesfurcht. Dabei hat nicht nur der das Amt zu beten und zu danken, der sowieso immer die Verantwortung hat. Nein, hier werden alle aufgerufen. Das ganze Volk, die Priester, alle, die zu ihm gehören. In einem alten Bibellesezettel las ich den Satz, danke, wenn du allein bist vor dem Herrn. Danke vor und mit anderen als liebendes Bekenntnis zu deinem Gott. Aber vor allem ist dieser Psalm ein Lied auf Christus, den wahren Knecht Gottes, den vollkommenen Priester, den Führer seines Volkes. Wie sehr betrafen ihn alle Worte dieses Psalmes, als er sie in jener Nacht im Obersaal mit seinen Jüngern gesungen hat. Die Grundlage und der Aufruf zum Dank war unser erster Gedankenkreis. Wir gehen weiter, Vers 5 bis 7. Vers 5 bis 7. In der Angst rief ich den Herrn an, und der Herr erhörte und tröstete mich. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können Menschen mir tun? Der Herr ist mit mir, mir zu helfen. Ich werde herabsehen auf meine Feinde. Ich habe darüber geschrieben, aus der Enge in die Weite. In Vers 5 beginnt Israel wie ein Mann, die ewige Güte und Freundlichkeit Gottes zu preisen. Das Ich ist so im Kollektiv verstanden. Wir kennen ja auch viele Paul-Gerhardt-Lieder, die in der Ich-Form gesungen werden und die uns doch als Ganzes ansprechen. Ich stehe in meines Herrn Hand zum Beispiel. So kann auch hier das Dankgebet und Zeugnis eines Einzelnen zum Gemeindelied geworden sein. Auf diesem Fundament, Gott, mein himmlischer Vater, ist gut zu mir, seine Liebe hört niemals auf, gibt nun der Dichter Einblick in sein inneres und äußeres Erleben, lässt uns teilhaben an seinen ganz praktischen Erfahrungen mit Gott. Und was sind die nun? Erstens, ich habe einen, der zuhört. Vers 5 beginnt, in der Angst rief ich den Herrn an und der Herr erhörte mich. Der Israelit beschreibt seine Not als Enge, Gedränge oder Bedrängnis. Das Atmen wird schwer, er ist wie gelähmt. Unser deutsches Wort Angst kommt von Enge. Und wir kennen das ja manchmal, wenn es einem schier den Hals zuschnürt. Wenn es uns bang und weh ist, der Psalmist kannte Angst und wir kennen sie alle auch. Was tun wir in der Angst? Wir fürchten uns, wir schlottern, wir grübeln nach einem Ausweg, wir verzagen, stecken andere vielleicht an. Doch der Beter zeigt uns hier einen anderen Weg. Die Not, die Enge hat ihn nicht in die Resignation, sondern in die Anrufung Gottes geführt. Was mag dieser Gedankengang an jenem Abend für Jesus selbst bedeutet haben? War es eine Weichenstellung für sein Gebet in Gethsemane? Und jetzt ist es ganz hilfreich, die unterschiedlichen Übersetzungen zur Hilfe zu nehmen. Vielleicht haben Sie zu Hause verschiedene Bibeln, dann können Sie das mal nachlesen. In der Luther heißt es: Ich rief zum Herrn in meiner Not und er erhörte und tröstete mich. Zweitens: Ich habe einen, der zuhört, mich erhört und tröstet. Wie stillt das den Sturm im Herzen, wenn da einer ist, der zuhört, der ein offenes Ohr hat und tröstet? Wie oft stehen Hören, Erhören und Trösten beieinander? Wir wissen das schon von Kindern, ja? Wenn ein Unglück passiert ist und das Kind kommt und die Mutter tröstet es. Aber erstaunlich oft stehen auch in unserer Bibel Rufen, Hören und Trösten beieinander. Zum Beispiel der ganz bekannte Vers: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Oder Psalm 55, 23, wunderbar vertont: Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen. Oder Psalm 138, 3, wenn ich dich anrufe, erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Jesaja hat das festgehalten, die Worte Hiskias, Jesaja 38, 17, siehe, um Trost war mir sehr bange, aber du hast dich meiner Seele herzlich angenommen. Wie sieht Gottes Erhören und Trösten aus? Wie begegnet er meiner Angst? Und da müssen wir jetzt zum Vers 6 gehen. Da heißt es: Der Herr ist mit mir. Deshalb drittens: Ich habe einen, der mit mir geht. Vergiss es nicht, du bist nie allein. Mit dieser Verheißung hört das Matthäusevangelium auf: Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Was ist das für eine Hilfe, wenn wir auf einem schwierigen Weg schon einen Menschen haben, der mit uns geht? Zum Arzt, ins Krankenhaus, zum Notar, zum Rechtsanwalt oder zum Bestattungsinstitut. Schon menschliche Hilfe ist ganz große Hilfe, aber hier ist uns das Mitgehen Gottes sicher. Der Herr ist mit mir, ich fürchte mich nicht. Und der Beter wendet es jetzt gleich ganz konkret an. Was können Menschen mir tun? Oft sind es ja auch Menschen, vor denen wir Angst haben. Aber was können Sie mir antun, wenn Gott mit mir ist? Und dann wendet der Psalmist es ganz persönlich auf seine Kampfsituationen an. In Vers 7: Der Herr ist mit mir, mir zu helfen. Ich werde herabsehen auf meine Feinde. Ich werde herabsehen, ich werde nicht von meinen Feinden überwältigt werden. Das müssen jetzt gar nicht äußere Feinde sein. Wir haben ja auch die Feinde in unserem Inneren. die uns manchmal schwer zu schaffen machen. Großmächtig und bedrohend. Wir brauchen nicht zu resignieren wegen unseres stolzen Charakters, wegen unserer Selbstsucht, wegen unserer verborgenen Lieblingssünde, wegen unserer ungezügelten Zunge. Und diese Aufzählung kann jetzt jeder selber fortführen. Der Herr ist mit mir, mir zu helfen. Ich habe für diesen Abschnitt aber auch noch eine andere Übersetzung gefunden von Vers 5. Da heißt es, ich rief zum Herrn in meiner Not und er hörte mich und stellte mich auf weiten Raum. Kann man sich auch gut vorstellen. Aus der Enge in die Weite. Oettinger hat es so übersetzt, er hat mich aus der Beklemmung ins Geraume versetzt. Durch die Anrufung Gottes wird die Enge aufgesprengt und von Gott auf wunderbare Weise in weiten Raum verwandelt. Der Rufer wird aus der Enge seiner Angst befreit und in die Weite der göttlichen Segnung gestellt. Denken wir an den bekannten Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, abgeschirmt. Oder denken Sie an Daniel in der Löwengrube, wie der König Nebukadnezar kommt und fragt, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können? Daniel aber redete mit dem König, der König lebe ewiglich, mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugebunden hat. Oder denken Sie an Paulus und Silas im Gefängnis, geschlagen mit blutigem Rücken, und Gott schafft ihnen einen Freiraum, dass sie im Gefängnis anfangen konnten, zu loben und zu danken. Sie merken schon, die Antwort Gottes sieht ganz verschieden aus. Wenn die Enge uns durch Menschen bereitet wird, bleibt es durchaus offen, ob diese Enge durch Gottes Eingreifen, ob diese Menschen durch Gottes Eingreifen einfach verschwinden oder ob der von Gott angerührte Mensch die Kraft bekommt, dass er diese Bedrohung aushalten kann, unter dem Schirm des Höchsten geborgen ist. Wir müssen uns nicht mit der Enge begnügen. Jesus will auch uns aus dem Rachen der Angst in weiten Raum versetzen, so wie es ein Hiob beschrieben hat. Er reißt auch dich aus dem Rachen der Angst in einem weiten Raum, wo keine Bedrängnis mehr ist. Er stellte mich auf weiten Raum. Gebete, die so aus der Enge, aus der Not geboren sind und Zuflucht nehmen zum Herzen Gottes. Wir erfahren, dass er uns hört und das Hören und die Antwort gehört bei ihm zusammen, auch wenn wir die Antwort nicht immer gleich sehen. Aber niemals lässt Gott den Schrei der Not ohne Antwort. Epheser 3, Vers 20 heißt es, ihm, unserem Gott, der weitaus mehr zu tun vermag, als alles, was wir erbitten oder auch nur erdenken können. So hat es David auch oft erfahren, der Herr erhörte mich und setzte mich in weiten Raum. Und Luther sagt, der Beter wurde aus dem Engpass der Not in die unbegrenzte Weite göttlicher Segnung geführt. Ich wurde so erinnert an Abram. Sie kennen seine Geschichte, wie seine und Lots Herden einfach zu viel waren fürs Land. Und Abraham gibt das beste Land preis und lässt ihn ziehen. Und eigentlich müsste man sagen, jetzt ist der Raum für Abraham kleiner geworden. Er hat das Beste abgegeben. Und da kommt sein Gott neu zu ihm, und sagt, hebe deine Augen auf und sieh nach Norden, Süden, Osten, Westen. Mach dich auf und durchziehe das Land, dir will ich es geben. Augenscheinlich kleiner geworden, aber Gottes Verheißung führt ihn in die Weite. Was werden diese Worte an jenem Abend für Jesus bedeutet haben? Gehen wir wieder zu unserem Psalm zurück. Der zweite Abschnitt war Vers 5 bis 7 und jetzt kommen wir zu einem großen Abschnitt, den habe ich überschrieben. Dreimal besser, kann man sich vielleicht gut merken. Dreimal besser, zuerst der bessere Weg. Luther übersetzt, es ist gut, auf den Herrn vertrauen und sich nicht verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und sich nicht verlassen auf Fürsten. In der Elberfelder steht, es ist besser, auf den Herrn vertrauen und sich nicht verlassen auf Fürsten. Luther nennt dies die Kunst über alle Kunst, nicht auf Menschen, sondern auf den lebendigen Gott zu vertrauen. Glücklich zu preisen ist der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Unsere Verse sind ganz aus der Erfahrung solcher Menschen geschrieben, in deren Hand menschliche Hilfe wie ein Rohrstab zerbrach. Und ich stieß heute Morgen noch auf eine wunderbare Verheißung im 2. Chronikbuch in einer ganz großen Bedrohung. Da heißt es, mit uns ist ein Größerer. Nehmen Sie es mit. Ein Größerer ist mit uns, egal wie die Bedrohung aussieht. Mit uns ist der Allmächtige, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Der bessere Weg, es ist gut auf den Herrn vertrauen und sich nicht verlassen auf Menschen. Es ist gut auf den Herrn vertrauen und sich nicht verlassen auf Fürsten. Der bessere Weg. Zweitens, die bessere Hilfe, Vers 10 bis 12. Jetzt wird's ganz konkret. Alle Heiden umgeben mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich von allen Seiten, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich wie Bienen. Sie entbrennen wie ein Feuer in Dornen, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Und da heißt es auch wieder in der Elberfelder Bibel ein bisschen anders. Alle Nationen haben mich umringt. Im Namen des Herrn vertilgte ich sie. Noch drastischer. Und so dreimal. Der dreifache Ansturm, wer auch immer den Berichtenden umringt, es schien kein Entkommen mehr möglich. Wer kann sich auch schon gegen solch einen Totalangriff erwehren, bei dem es zugeht, wie wenn Bienen auf einen Menschen einstürmen? Hier ist nicht nur Widerstand gefragt. Auf der Seite des Widersachers gab es die feste Absicht, ihn zu Fall zu bringen. In Vers 13 heißt es dann, man stößt mich, dass ich fallen soll. Es gibt drei Umringungen. Alle Nationen haben mich umringt oder alle Heiden. Sie haben mich umringt, ja, sie haben mich umringt, zweimal in Vers 11. Und sie haben mich umringt wie Bienen. Deutliche Steigerung. Was steckt hinter diesem Bild vom Bienenschwarm? Äußere Bedrohung, listige Versuchung, Gedanken, Worte. Im Prinzip beginnt jede Bedrohung in Gedanken und sie schwirren durch unseren Kopf wie ein Bienenschwarm. Das haben wir alle sicher schon erlebt. Doch unser Beter ist ihnen nicht hilflos ausgeliefert. Er begegnet ihnen nicht in eigener Kraft. Wie begegnet er ihnen? Im Namen des Herrn, jawohl. Kennen Sie auch noch diese alte Geschichte von der Waschfrau Sophie, die gesagt hat, ich komme immer zu viert? Die Sophie und Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ja? Im Namen des Herrn. Ja? Oder denken Sie an den Jüngling David, der dem Goliath gegenübersteht und sagt, du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn. Oder Apostelgeschichte 3, im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Wir kriegen eine Ahnung, was da dahinter steckt. Die dreifache Abwehr, im Namen des Herrn zerhaue ich sie. Im Namen des Herrn zerhaue ich sie dreimal. Der vollkommene Sieg lag nicht in dem Beter. Er lag im Namen des Herrn. Und wenn wir jetzt den dreifachen Ansturm mit der Abwehr vergleichen, dann müssen wir sagen, im Ansturm erkennen wir eine deutliche Steigerung. Aber die Abwehr bleibt ohne Steigerung. Der Name des Herrn ist eine absolute Größe. In einem alten Lied heißt es, der Name Jesu ist ein Hort, der beut dem Feinde Trutz. Im Namen des Herrn kann ich den Feind abwehren. Jesus steht hinter seinem Namen und er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Sie sind erloschen wie Dornen. Dazu fällt mir immer ein Erlebnis auf der Schwäbischen Alb ein. Ich war dort ja 13 Jahre als Jugendreferentin, unterstützt auch von verschiedenen Pfarrern, die evangelistische Jugendarbeit wollten, aber das war halt nicht jedermanns Ding. Und so hat ein Pfarrer versucht, seine Jungscharleiter von mir wegzuhalten. Und da gab es dann in deren ihrer Jungschar, sie gingen Eislaufen, sie gingen schwimmen und was weiß ich, was die alles veranstaltet haben. Und es hat mich schon ein bisschen gewurmt. Die hatten natürlich großen Zulauf. Bis mir mal unser alter Dekan sagte, Schwester Renate, lassen Sie doch das Feuerle ruhig runterbrennen. Und ich wurde erinnert an den Rat des Gamaliel. Wenn diese Sache von Gott ist, wird sie Bestand haben. Ist sie aber nicht von Gott, so wird sie von alleine untergehen. Und so war's. Lassen Sie dieses Feuerle ruhig abbrennen. Sie sind erloschen wie ein Dornenfeuer. Das war jetzt die bessere Hilfe. Und jetzt kommen wir noch zum dritten, das bessere Lob, Vers 14. Der Herr ist meine Macht und ist mein Psalm und ist mein Heil. Ein eigenartiger Parallelbegriff, der uns zeigt, nicht ich muss stark sein. Meine Stärke ist der Herr. Mein Psalm ist der Herr. Im Gotteslob lasse ich das für mich gelten und erlebe es. Er ist mir zur Rettung und zum Heil geworden. Und wissen Sie, was Heil bedeutet im Hebräischen? Der Name Jeshua, der Name für Jesus, der Siegesgesang, den Mose und die Kinder Israels nach dem Durchzug durchs Rote Meer anstimmten, klingt hier an. Wir haben es eingangs gelesen. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen. Fern liegt dem Psalmisten das Rühmen seines eigenen Tuns. Wir sind ja manchmal so leicht in der Gefahr. Vor einer Bedrängnis rufen wir, Herr, hilf, Herr, lass gelingen. Und wenn wir es dann geschafft haben, dann klopfen wir uns so gern auf die eigene Schulter. So hier nicht. Es ist ganz so, jetzt komme ich nochmal auf Psalm 115, der beginnt, nicht uns Herr, nicht uns Herr, sondern deinem Namen gib alle Ehre. Oder ganz auch im Sinne von Paulus in 2. Korinther 3, Vers 5, nicht, dass wir aus uns selbst tüchtig wären, uns etwas zuzurechnen, sondern dass wir tüchtig sind, kommt von Gott. Oder ein Kapitel weiter, 2. Korinther 4, Vers 7, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Fassen wir zusammen. Das Fundament, die Grundlage, Gott ist gut. Und damit verbunden der Aufruf zu Lob und Dank. Israel, Haus Aaron, Gottesfürchtige, wozu bin ich Stimmführer? Dann dieser Abschnitt aus der Enge in die Weite. Ich habe einen, der zuhört. Ich habe einen, der zuhört, erhört und tröstet. Ich habe einen, der mit mir geht. Und ich habe einen, der mich in weiten Raum stellt. Und dann Vers 8 bis 14. Der bessere Weg, die bessere Hilfe und das bessere Lob. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke, dass wir an diesen Psalmen immer wieder lernen und studieren dürfen, wie du mit uns umgehst. Danke, dass wir in allem, was wir erleben, wissen dürfen, du bist gut zu uns, du meinst es gut, auch mit dem, was du uns in die Wege legst. Du hast gute Absichten. Danke dafür. Und halte uns doch auch immer wieder an diesem Besser, dass wir uns nicht auf Menschen verlassen, sondern allein auf dich. Hilf uns dazu ganz persönlich, auch in dieser Woche. Hab Dank dafür. Amen. Und wir antworten jetzt noch auf das, was wir gesungen haben, mit dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Wer möchte, kann auch gerne dazu aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen. Sie können gern noch mal hinsitzen. Heute Abend um 19 Uhr wird Sergei Morgun unter uns sein mit einem Bericht aus der Ukraine und musikalischer Umrahmung. Wer also von den auswärtigen Gästen dazukommen will, herzliche Einladung. Und nächsten Sonntag ist auch wieder Sonntagsandacht. Und jetzt noch einen gesegneten Ostermontag. Er, mein Heiland, lebt. Kommt los. Gut. Bewahrten Heimweg und eine gute Osterwoche.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.